Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich jetzt um ein gutes Wort für unser Herz an diesem Weihnachtsmorgen. Wir bitten dich um eine frohe Botschaft für unser Leben, dass wir sie nach draußen tragen können, in unseren Alltag hinein, auch dann, wenn die Festtage zu Ende sein werden, dass sie uns stärkt und Mut gibt und Kraft für unser Leben mit dir, mit vielen anderen Menschen und mit uns selbst. Amen. Nun, der Heiligabend liegt hinter uns. Die Weihnachtstage, diese besonderen 12 Tage vom 24. Dezember bis zum 6. Januar, die liegen jetzt vor uns. Tage der Begegnung, Tage des Feierns, Tage der Ausnahmesituation in so mancher Familie. Heilsame Unterbrechung, so werden diese Tage manchmal genannt. Heilsame Unterbrechung. Ich weiß nicht, ob das so stimmt bei Ihnen. Nun, manche mögen vielleicht diese Tage auch als eine ganz schöne Zumutung empfinden. Kommt doch vieles zusammen, was da vielleicht am Ende des Jahres sich so angestaut hat und was man dann am Feiertagstisch wieder serviert bekommt und erfährt. Dinge, die noch nicht geklärt sind, Menschen, die da aufeinander stoßen, Angehörige, die man vielleicht nur selten sieht oder nur selten sehen will. Menschen, die dann vielleicht was in mir auslösen oder in denen ich irgendwie Irritationen oder Herausforderungen auslöse. Vielleicht übertreibe ich auch, vielleicht sind sie ganz zufrieden mit den Feiertagsgesellschaften und den Tagen, in denen sie letzten Endes mit anderen Menschen zusammen sind. Vielleicht sind sie auch ganz im Reinen mit anderen. Wohl denen, die das so sagen können und die versöhnt miteinander sind, deren Herzen auch im gleichen Rhythmus schlagen. Der Titusbrief ist heute Predigttext. Ein Brief, der aus dem Neuen Testament nur relativ selten im Gottesdienst gelesen wird und nur relativ selten eine Rolle spielt in unseren Gottesdiensten. Die Mehrheit der Neutestamentler ging bislang davon aus, dass der Brief, der nicht auf eine allzu große Pergamentrolle passen würde, nicht von diesem Paulus stammt, von dem er beschrieben wurde da, sondern von einem seiner Schüler. Aber mittlerweile gibt es Menschen, die sagen, doch, vielleicht stammt das wirklich von diesem Paulus, der da der Apostel ist und jetzt an den Titus schreibt, als ein Mandatsschreiben, so sagt man. Paulus autorisiert Titus für eine Sache. Du hast Autorität, du hast jetzt ein Mandat, eine Aufgabe und ich als Apostel lege darin meine Autorität. Du sollst in meinem Namen vermitteln. Das kann Titus, das hat er schon gezeigt in der Gemeinde in Korinth. Und Titus will das jetzt schriftlich haben, bitte gib's mir schwarz auf weiß, dass ich in deinem Namen reden darf. Und das ist nun der Brief. Und so schreibt Paulus: Erinnere sie daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, unterordnen, dass sie gehorsam seien und zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, freundlich sein und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, lebten in Bosheit und Neid. Wir waren verhasst und wir hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Erinnere sie daran, so beginnt Paulus. Wen meint er? Er meint die Gemeindeältesten in Kreta. Eigentlich ist das ein Text, der für die GKRs, die jetzt neu gewählt wurden in diesem Jahr, bestimmt ist. Aber ich bin mir sicher auch für alle anderen, die in der Gemeinde tätig sind, die in dieser Nachfolge Christi sind. Erinnere sie daran. Titus bleibt mit diesem Mandat auf der Insel. Paulus ist bereits abgereist. Und da sind sie wieder. Wir haben das gehört in diesem Text, unsere allzu menschlichen Charaktereigenschaften, die unser Zusammenleben nicht nur an den Feiertagen und in der Gemeinschaft am Festtagstisch gefährden. Streiten, Lust auch zu widersprechen, Ordnungen durcheinander zu bringen, einander auch zu verleumden, das heißt Rufmord zu begehen, Mobbing, üble Nachrede, Rufschädigung, Bockigkeit, Blockaden, dass ich aus meinem eigenen Unverständnis nicht herauskomme, oder auch die Gier, immer mehr haben zu wollen, die eigenen Grenzen nicht zu achten und die meines Mitmenschen gleich gar nicht zu achten, sondern sie zu verletzen. Neid und schließlich die Fähigkeit zu hassen. Die Fähigkeit zu hassen. Das klingt jetzt nicht gerade nach einem Weihnachtstext. Das ist vielleicht nicht gerade das, was wir uns an Festtagen so vorstellen. Aber scheinbar haben wir Menschen etwas in uns, was uns dazu führt, dem anderen grundsätzlich zu misstrauen und dem anderen dann zu widersprechen, ihm Parole zu bieten. Das ist in manchen Situationen ganz gut und ganz heilsam, wenn es in einem reflektierten Sinne geschieht. Und das gehört auch selber zu einem reflektierten Leben dazu, dass ich weiß, wo ich mitgehen kann, wo meine Grenze ist, dass ich klar auch gegenüber dem anderen bin und nicht alles mitmache, was der andere will. Aber Paulus meint was anderes. Meint eine Lust in mir und in dir, die den anderen vielleicht auch zum Zorn treibt und zur Wut bringt. Und manchmal kennen wir das auch in uns selber, dass Wut aufsteigt, dass wir sogar vielleicht Lust daran verspüren, dem anderen schaden zu wollen. Schadenfreude. Ein seltsames Wort. Schadenfreude. Ein widersprüchliches Wort. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. So sagt es ein lateinisches Sprichwort. Warum das so ist, dafür gibt es ja die unterschiedlichsten Gründe. Warum ich manchmal ein Wolf meiner Mitmenschen bin, warum du manchmal ein Wolf deiner Mitmenschen bist. Vielleicht aus Angst, zu kurz zu kommen. Vielleicht hast du ja auch Sorge, dass andere über deinen Kopf hinweg Dinge entscheiden, dass Anforderungen oder Ansprüche an dich gestellt werden, die du nicht erfüllen kannst, die du dann auch gar nicht erfüllen willst, weil du schon weißt, das bekommt man gar nicht hin. Vielleicht eckst du mit deiner Haltung an, hast aber Angst, diese Haltung und diese Meinung zur Geltung bringen zu können, weil dir vielleicht die Argumente fehlen, weil du dich nicht rechtfertigen kannst und das auch nicht immer willst und musst. Vielleicht macht dich auch etwas wütend, weil das so ganz und gar nicht deinen Werten und deiner Haltung entspricht und du dich insgeheim herausgefordert fühlst und du dich fragst, ob der andere vielleicht nicht doch noch Recht hat mit seiner Meinung und mit seiner Haltung. Ja, wir wissen heute, dass dem Hass Angst zugrunde liegt. Menschen, die hassen, haben Angst. Und Angst wiederum ist eine Reaktion auf eine für mich ganz existenzbedrohende oder zumindest mein eigenes Leben in Frage stellende Situation. Und dahinter stellst du dir die Frage, stimmt was mit mir nicht? Lieg ich vielleicht falsch? Bin ich gut genug? Bin ich überhaupt genug? Genüge ich? Paulus schreibt an Titus, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, wir gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und wir hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Hören Sie das? Was für ein schönes Wort, die Menschenfreundlichkeit Gottes. Die Menschenfreundlichkeit Gottes. Gott ist Menschenfreund. Gott ist menschenfreundlich, liebevoll. Was ist das für ein Zustand? Was ist das für eine Wohltat? Was ist das vielleicht für ein Weihnachtsgefühl, wenn ich merke, Da gibt's keinen Soll zu erfüllen. Nicht um meine Anerkennung weiter ringen zu müssen. Nicht mehr mich selbst begründen oder mich selbst rechtfertigen zu müssen. Ich reiche aus. Ich genüge. Ich bin hier. Und das ist gut. Das ist gut. Menschenfreundlichkeit Gottes. Wenn du diese Menschenfreundlichkeit Gottes verstehst, verstehst du, dass sie dir gilt. Und das macht selig. Ein seliges Gefühl. Gott ist mir gegenüber menschenfreundlich. Ich genüge ihm. Keine Gängelung, kein Treiben dahinter. Als aber, so schreibt Paulus, erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist ein wahrhaft seliger Zustand, ein wahrhaft weihnachtlicher Zustand. Wenn ich verstehe, begreife, wenn es mir ins Herz hineinfällt, dass ich Erbe Gottes bin, dass ich Kind und Erbe bin, wiedergeboren im Heiligen Geist und das alles ermöglicht durch das Kind in der Krippe. Erinnere sie daran, schreibt Paulus an Titus. Erinnere sie daran, erinnere sie, dass sie Kinder und Erben eines menschenfreundlichen Gottes sind, der dich und mich nicht in Frage stellt, der dich bejaht, wie wir das schon am vierten Advent gehört haben. Und das zu wissen, dass Gott sein grundsätzliches Ja zu dir gibt, das ist eine Botschaft von Weihnachten durch dieses Kind in der Krippe. Also, und das, so geht es weiter, werde zum Nachahmer Gottes. Werde zum Nachahmer der Menschenfreundlichkeit Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, Jesus, unserem Herrn. Amen.